Nee, wir sind nach wie vor in der Predigtreihe Jesus-Begegnungen und ich finde es ganz cool, weil wir eigentlich seit Wochen durch Israel laufen. Spürt ihr auch so, schon so den Staub an euren Füßen? So Hitze, Sonne, das Wetter trägt ja gut dazu bei, dass man das ganz gut nachempfinden kann. Und auch heute laufen wir wieder durch einen Teil Israels. Zusammen mit den Jüngern sind wir auf dem Weg. Und die erleben wieder so einiges. Aber bevor sie das tun, lege ich das hier erstmal weg. Also Jesus ist wieder unterwegs mit seinen Jüngern durch Israel. Es ist ein heißer Tag, 35 Grad im Schatten. Sie wollen von A nach B kommen. Thomas jammert, weil er seinen Sonnenhut vergessen hat und Thaddäus meckert Petrus an, weil er eben nicht an die Sonnencreme gedacht hat und auch Jesus kann so langsam mal eine Pause gebrauchen. Die sind so seit 3 Stunden unterwegs, so morgens um 11 losgelaufen, morgens um 9 los, durch die Hitze, jetzt ist die knalle Sonne, mittags um 12, wenn ich richtig rechne und es ist einfach nur heiß und trocken und sie lassen die Zunge so raushängen und sehen dann aber aus der Ferne, ah, da kommt endlich die nächste Stadt. Und Jesus sieht, ah, da ist ein Brunnen, da ist ein Bäumchen. Ey Jungs, ich brauche eine Pause. Ich lege mich jetzt hier in den Schatten. Und er atmet einmal tief durch und kommt so langsam in seinen Chill-Modus. Baum, Schatten, da drüben Brunnen. Zum einen, weil er jetzt endlich mal Ruhe hat, zum anderen, weil die Jünger auch endlich mal nicht mehr da sind. Die sind in die Stadt gegangen, was zu essen holen. Jesus, leg du dich mal dahin, wir laufen weiter. Und im nächsten Moment, als er gerade so am Durchatmen ist, kommt eine Frau angelaufen. Und diese Frau geht an diesen Brunnen, der da ist. Und jetzt passiert, was immer passiert, wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, er tut irgendwas, was irgendwie nicht immer so nachvollziehbar ist. Zum einen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du gerade 3 Stunden lang durch die Mittagshitze gelaufen bist und jetzt endlich mal ein Plätzchen gefunden hast. Ich möchte dann abschalten, endlich alles ruhig, mal kurz die Augen zumachen und einfach nur chillen. Und Jesus sieht diese Frau, saß da vielleicht 2 Minuten und steht auf und ist sofort wieder ready. Er geht zu dieser Frau hin. Moment, was tut er? Er geht zu dieser Frau hin. Das geht nicht. Jesus geht zu dieser Frau hin, einer Frau. Jesus geht zu dieser samaritanischen Frau hin. Das geht schon überhaupt gar nicht. Also Jesus macht hier mehrere Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Für mich ganz und gar nicht nachvollziehbar, gerade am Chillen, aufstehen, um irgendjemanden anzuquatschen, der gar nicht von mir erwartet, dass ich ihn anquatsche. Dann eine Frau. Für uns jetzt vielleicht nicht so das Problem, aber damals war das tatsächlich ein Problem. Eine Frau hat man als jüdischer Rabbi nicht angesprochen. Man hat nicht mit Frauen gesprochen und schon gar nicht mit samaritanischen Frauen. Die waren nämlich bei den Juden ziemlich, ziemlich unbeliebt. Schlimmer als die Ludwigshafener bei den Mannheimern. Wirklich. Also Jesus macht ein paar Sachen, die einfach überhaupt nicht gehen. Die Message Bible Übersetzung schreibt: Jews in those days wouldn't be caught dead, like talking to Samaritans. Also im Leben hätten die niemals mit einer Samaritanerin gesprochen, nicht mal im Tod. Also sie werden lieber, nicht mal im Tod hätten sie mit einer samaritanischen Frau gesprochen. Aber Jesus tut es und er überrascht uns, genauso wie er uns vor kurzem überrascht hat, als er mit dieser Sünderin gesprochen hat und diese Sünderin hat einfach gewähren lassen, als sie ihm die Füße gewaschen hat. Also mehrere No-Gos, aber Jesus fängt ein Gespräch mit ihr an und sie unterhalten sich so, die Sonne brezelt und er fängt an mit ihr zu reden und sie reden über diesen Brunnen und er fängt an ihr zu erklären, dass er ihr geben kann, wonach sie sucht, dass er alles hat, wonach sich ihr Innerstes sehnt und im nächsten Schritt erzählt er ihr noch ein paar Sachen, die er niemals hätte wissen können. Und die Frau ist irgendwie erstaunt, irritiert. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Er hat sie gebeten, hey, komm, ja, dieses Wasser, ich bin dieses lebendige Wasser, hol doch deinen Mann. Und wir reden darüber gemeinsam. Und sie sagt so, ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, ja, stimmt, 5 hast du gehabt. Und den einen, mit dem du jetzt dein Bett teilst, der, mit dem bist du nicht verheiratet. Und sie so, hat er mich gestalkt? Was ist da los? Denn interessanterweise, das haben wir ja beim letzten Mal schon gehört, Jesus kann Gedanken lesen. Jesus kann aber nicht nur Gedanken lesen, nein, er kann auch in die Vergangenheit schauen und er kann in die Zukunft schauen. Und diese Frau merkt, der weiß alles. Der weiß alles über mich. Und sie ist total geflasht. Und dann kommt irgendwie so ein Wechsel. Die Frau merkt, da ist ein krasser Typ und plötzlich sagt sie Folgendes. Das lesen wir in Johannes 4, 19 bis 24. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hä? Anbeten, Geist, Wahrheit. Also ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Stelle geht, aber viele, viele Jahre dachte ich mir irgendwie so, also ich hatte so ein Gefühl. Ich dachte, das ist eine wichtige Stelle. Also das ist eine Stelle, die streicht man sich in der Bibel an. Die wahren Anbeter beten den Vater an in Wahrheit und im Geist. Das ist eine sehr wichtige Stelle mit Ausrufezeichen und rot umkringelt. Aber irgendwie hat es immer so ein schwammiges Gefühl hinterlassen. Also irgendwie, ich wusste es, das ist wohl wichtig, aber in Wahrheit und im Geist, was heißt das? Also ich bin jetzt nicht weiter, als bevor ich es gelesen habe. Ich weiß, es ist wichtig, aber es sagt mir irgendwie nichts. Und bevor wir in die Tiefe dieser Stelle eintauchen, möchte ich erstmal einen Satz, diesen Gedanken vorne anstellen. Und das ist folgender. Um Gott anzubeten, wirst du dich ihm in Begeisterung über sein Wesen mit aufrichtigem Herzen ganz hingeben. Ich glaube, dass das in dieser Aussage von Jesus drin steckt. Gott anbeten bedeutet, sich ihm in Begeisterung über sein Wesen mit aufrichtigem Herzen hinzugeben. Anbetung. Was ist Anbeten? Sind es die ruhigeren Lobpreislieder nach den schnelleren? Sind es die ruhigeren Anbetungslieder nach den schnelleren Lobpreisliedern? So kann man sich vielleicht diese halbe Stunde Lieder singen morgens einteilen. Oder Anbetung, ist Anbetung nicht ein Lebensstil? Oder vielleicht sitzt du hier drin und du bist nicht so regelmäßig in irgendwelchen christlichen Gottesdiensten und denkst dir, ich höre die ganze Zeit Anbetung. Wo bin ich hier gelandet? Was ist das für ein Wort? Das ist, Anbetung ist eigentlich kein Wort, das wir in unserem normalen Sprachgebrauch noch haben, das bei uns auftaucht. Und um da ein bisschen näher einzutauchen, möchte ich mir einfach zwei Worte anschauen. Und zwar zum einen das griechische Wort, das hier steht für das Wort Anbetung und dann die hebräische Übersetzung dazu. Und zum einen, wenn hier steht, dass der Vater solche sucht, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten, dann steht hier, anbeten ist das Wort proskyneo und das heißt so viel wie küssen. Oder es heißt so viel wie ein Hund, der die Hand seines Herrchens leckt. Und wer das mal erleben möchte, der muss zu Anneli und Jessie nach Hause gehen. Da ist Lotte und die macht es bei jedem, ob man will oder nicht. Und nicht nur die Hand, sondern auch das Gesicht, wenn man lang genug drankommt. Und die überströmt dich mit Küssen. Und ich habe mal nachgelesen in so einem Hunde-Blog und Forum, was es denn tatsächlich heißt. Und tatsächlich, liebe Jessie, deine Lotte, sie zeigt dir, dass sie dir grenzenlos vertraut und dass sie sich dir unterwirft. Bedenklich ist jetzt vielleicht, dass sie das bei jedem tut, aber bei dir bestimmt am allermeisten. Also dieses Ablecken des Hundes, das ist was, wo du sagst, hey, du bist mein Herrchen, ich vertraue dir, sagt dieser Hund. Es ist ein Küssen. Und das hebräische Wort, das an dieser Stelle steht, ist das Wort Shakar. Nicht Chaka, sondern Shakar. Und unter diesem Wort versteht man einen Kniefall, ein sich niederwerfen oder mit ausgestreckten Armen auf dem Boden liegen, flach. Und das wurde damals im Orient, war es so, dass wenn du einem Herrscher begegnet bist, einer großen Persönlichkeit, dann hast du aus Ehrfurcht, Gebietung und Ehrerweisung dich auf den Boden flachgelegt, um zu sagen, du stehst über mir und ich ordne mich dir voll und ganz unter. Und in Offenbarung lesen wir was, was Johannes begegnet ist oder passiert ist. Offenbarung 1, 12 bis 18. Da steht, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Johannes hat eine Vision oder hat eine Begegnung mit Jesus, der von den Toten auferstanden war. Und er hört zuerst diese Stimme und er merkt, wow, hier passiert gerade was, und er wird neugierig. Und er denkt sich, ich muss hören. Ich muss hören, von wem diese Stimme kommt. Ich muss sehen, wer das ist. Und er wagt es, sich umzudrehen. Und was er sieht, ich habe ein paar Sachen rausgelassen, die sind echt abgefahren. Also ich kann es nur so erklären, er findet keine Worte für dieses Unfassbare, was seine Augen sehen. Ein Schwert, das aus seinem Mund herauskommt, glänzend, sein Gesicht erstrahlt in Herrlichkeit. Johannes sieht Jesus ins Gesicht und er sieht ihn unverhüllt, er sieht ihn, wie er wirklich ist. Und das Einzige, was er tun kann, da denkt er nicht mehr drüber nach, sondern seine natürliche Reaktion, das, was sein Körper tut in diesem Moment, ist, er fällt auf den Boden nieder. Wie tot steht hier drin. Er war so überwältigt von dem, was er sieht, dass seine Beine nachgeben und er einfach nichts anderes mehr tun kann, als anzuerkennen, boah, also hier, ich kann hier nicht mehr mit. Das ist unglaublich, das ist unfassbar, das ist überwältigend. Und als Nächstes sagt Jesus, fürchte dich nicht. Also diese äußere Form, alle äußeren Formen, die wir haben, wie dieses Küssen oder auch das Niederfallen ist eigentlich, wenn wir den sehen, den wir sehen möchten, wenn wir Gott sehen, eine Reaktion unseres Selbst, ein ihn verehren, ein sich vor ihm niederknien. Und deshalb ist meine Antwort auf die Frage, was ist Anbetung? Zum einen ist es ganz banal auf den Punkt gebracht, Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt, ihn verehren. Und es ist eine Reaktion, die aus uns herauskommt, wenn wir ihn sehen. Wenn ich Gott anbete, dann gebe ich mich ihm ganz hin. Ich gebe ihm alle Ehre. Und Jesus sagt jetzt aber zu der Frau, dass es wahre Anbetung gibt. Wahre Anbetung findet im Geist und in der Wahrheit statt. Und das ist das, was, ja, was mich immer so zum Nachdenken gebracht hat. Unter Anbetung kann ich mir irgendwie noch was vorstellen, aber was heißt es denn jetzt, in Wahrheit und im Geist anzubeten? Wie kann ich im Geist anbeten? Wenn er sagt, im Geist anbeten, steht es dann irgendwie im Gegensatz zu im Körper anbeten, also nur innerlich und nicht mehr äußerlich. Das heißt, das mit dem Kniefall und mit dem Niederlegen und tot wie, was weiß ich, auf dem Boden liegen, das gilt alles nicht mehr, weil es gibt dieses schöne Lied, ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Ist das das, was wir nur noch machen sollen, nur noch im Geist auf die Knie gehen? Ist es das, was Jesus da sagen möchte, betet mich an im Geist? Ein Kapitel vorher, also die Geschichte von der Frau am Brunnen finden wir in Johannes 4. Ein Kapitel vorher begegnet Nikodemus Jesus. Und Jesus sagt Nikodemus, was eben auch Nikodemus irritiert. Also irgendwie gehen viele Leute aus einem Gespräch mit Jesus irritiert oder sind es zumindest in der Mitte dessen. Und Nikodemus hat irgendwie so die Frage, wie kann ich denn in das Reich des Vaters kommen, wie kann ich in das Himmelreich kommen? Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, niemand kann ins Reich des Himmels kommen, es sei denn, er wird von Neuem geboren. Und dann sagt Nikodemus, was hat er von Neuem geboren? Wie soll denn ein Mensch, der 1,80 groß ist und behaart, wieder in den Schoß der Mutter zurück? Also absurd, wollen wir nicht weiter drüber nachdenken. Dann sagt Jesus fängt an, es ihm zu erklären. Er sagt, wenn jemand nicht aus dem Geist geboren ist, kann er nicht in den Himmel kommen. Und er sagt später noch mehr dazu. Aber ich habe mir überlegt, wie könnte man das vergleichen? Und deshalb hat mir auch das Bild, das Johannes in der Lobpreis-Vorbereitungszeit gestern hatte, so gut gefallen, weil es eigentlich genau das Gleiche ist, das ich in der Predigtvorbereitung hatte, zumindest zu einem Großteil. Stell dir vor, du lebst im alten Palästina. Da ist ein großer Herrscherpalast, wunderschön mit Marmor. Und da drin lebt der König mit seiner ganzen Familie. Du kannst nicht einfach in diesen Palast reinlaufen, Tür auf, reinlatschen, durch die ganzen Räume gehen, vor den Thronsaal und dann dich vor den König niederwerfen. Das funktioniert nicht. Das sind Wachen. Das sind Bedienstete. Die werden dich nicht einfach so gewähren lassen, vor diesen mächtigen König zu kommen. Wenn du in die Nähe des Throns möchtest, dann brauchst du eine Einladung von dem König. Du brauchst eine Einladung zu einer persönlichen Audienz, eine Ladung, dass du Einlass bekommst durch diese Tore, damit dir die Diener die Pforten weit aufmachen und du in diesen Thronsaal laufen darfst, um dich dann, wenn du diesen König siehst, ihm zu Füßen zu legen. Du brauchst eine Einladung von diesem König, um vor ihn zu kommen. Und wenn du diese Einladung hast, dann liegt's an dir, dann musst du hingehen und dich vor diesem König beugen. Es wird nichts bringen, diese Einladung in der Hand zu haben und dann zu Hause zu sitzen oder zu Hause zu stehen und sich dann auf den Wohnzimmerteppichboden zu legen. Nein, du musst vor diesen König kommen. Die Einladung hat Jesus ausgesprochen. Für dich. Ganz persönlich. Jesus hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er sagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, um sie zu verurteilen. Ich bin nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Komm zu mir. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Jesus hat die Einladung ausgesprochen, heute Morgen an dich. Du darfst kommen. Er ist dieser König, der in diesem Thronsaal sitzt und auf dich wartet, der alle Anbetung wert ist. Und er hat dir eine Einladungskarte gegeben. Und jetzt liegt es heute Morgen an dir, diese Einladung anzunehmen und zu sagen, ja, ich will mich auf den Weg machen. Ich komme vor diesen König. Ich bin geladen. Was für eine Ehre, vor den großen, gnädigen, mächtigen Herrscher geladen zu sein. In seinen Palast aus meiner schäbigen Hütte rein, hinein in den Thronsaal und vor ihn kommen zu dürfen. Jesus sagt, wer in das Reich meines Vaters kommen will, der muss mir vertrauen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und er lädt dich ein. Leg deine ganze Hoffnung auf mich. Lass mich dein größter Schatz in deinem Leben sein. Nimm dieses Angebot an und komm vor mich. Deine Sünden habe ich getragen und ich habe sie geworfen ins tiefste Meer. Ich sehe sie nicht mehr. So bekommst du freien Einlass vor den König. Das ist die Einladungskarte, das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass er deine Schuld getragen hat, das verschafft dir Einlass vor den König. Nimm diese Einladungskarte heute Morgen an, wenn du das nicht getan hast, wenn du dir unsicher bist. Habe ich diese Einladungskarte jetzt? Also irgendwie eingeladen bin ich wohl, aber habe ich die schon genommen? Gilt es wirklich für mich, dass Jesus für mich gestorben ist, dass ich jetzt in diesen Thronsaal rein darf? Wenn du dir unsicher bist, lade ich dich ein. Wir werden später noch eine Lobpreiszeit haben. Eine Zeit, wo wir Gott Lieder singen. Und nutz die Zeit, zu den Betern zu gehen und einfach dich mit ihnen darüber zu unterhalten, zu fragen, wie ist es denn? Was denkst du denn über meine Situation? So und so. Oder schnapp dir jemandem, dem du vertraust und komm ins Gespräch. Aber heute Morgen und ja, immer ist die Grundvoraussetzung, um dem König zu begegnen und für wahre Anbetung, dass du zu Gottes Familie gehörst, dass du aus dem Geist geboren bist, so wie Jesus das Nikodemus erklärt hat. Und dann hast du Zugang zu diesem Thronsaal und als Familienmitglied darfst du sogar tanzen in diesem Thronsaal, so wie Johannes dieses Bild hat. Wir können freimütig vor ihn kommen. Jetzt denkst du dir vielleicht, cool, die erste Schwelle zur wahren Anbetung habe ich schon genommen, wenn du zu Jesus gehörst. Und dann sage ich dir, ja, richtig, du bist ein Anbeter, du darfst gerne mal durchatmen. So, jetzt erzählt die da vorne was von wahrer Anbetung, die wird mir bestimmt sagen, was ich alles nicht richtig mache und dass ich falsch anbete. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn, deinen Retter, deinen Erlöser, deinen größten Schatz in deinem Leben angenommen hast, dann bist du ein Anbeter, der im Geist anbeten kann, der Zugang hat zu diesem Thronsaal. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, den Jesus sagt, der wichtig ist. Wer wahrlich anbeten möchte, der muss in Geist und in Wahrheit anbeten. Wahrheit. Wer von euch kennt jemanden oder hat vielleicht, wer hat denn einen Thermomix? Handzeichen. Hier, Martha, es sind noch nicht so viele. Da ist eine Hand. Und wer kennt denn jemanden mit einem Thermomix? Ja, das sind schon viel mehr. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer, wenn ich jemandem begegne, der einen Thermomix hat, und ich habe auch eine sehr gute Freundin, die hat einen Thermomix, dann ist man so, dann merkt man so, Welle, und man ist immer so kurz davor, bekehrt zu werden von jemandem, der einen Thermomix hat. Thermomix-Besitzerinnen erklären, wie toll dieses Gerät ist. Der Thermomix kann in Sekundenschnelle das leckerste Essen zubereiten. Für die ganze Familie. Es ist zwar nur so ein kleiner Topf, aber da werden 8 Leute von satt. Und wenn nicht, holst du ja einfach noch den zweiten Topf. Und der kocht, der backt, der dünstet, der brät. Mit dem Thermomix musst du nie wieder abwaschen und mit dem Thermomix wirst du nie wieder Eheprobleme haben. So. Also es ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Aber mal ehrlich, Thermomix-Jüngerinnen sind in der Regel extrem begeistert von ihrem Thermomix. Sie mögen ihn. Und Thermomix-Liebhaber nennen ihren Thermomix liebevoll Thermi. Mein Thermi, was der alles kann. Und interessanterweise sind Thermomix-Nutzerinnen meistens auch Experten für ihr Gerät. Die kennen sich aus, die könnten aus dem Stegreif sofort eine Party geben. Martha, du magst deinen Thermomix bestimmt auch, oder? Der Thorsten, wo ist der Thorsten heute? Den müsste ich eigentlich hier haben. Sehr cool. Und warum sind Thermomix begeisterte und habende Menschen so begeistert von ihrem Gerät? Die bekommen ihre Begeisterung dadurch, es fängt alles so an, du bekommst eine Einladung von einer guten Freundin und denkst dir, oh, brauche ich nicht. Denkst dir aber, oh, ist so eine gute Freundin, kann ich jetzt auch nicht absagen, habe keine gute Ausrede, Mist, gehe ich mal hin. Gutes Essen gibt es ja auch. Dann geht man da hin und dann sitzt man da und denkt sich, oh, gar nicht schlecht, was es alles kann. Kochen, backen, putzen, alles möglich. Und du denkst dir so, hey, es ist vielleicht ja doch, ich denke mal drüber nach. Und am Ende des Abends denkst du dir, oh, den will ich wirklich haben. Und du hast gerade auch ein bisschen was zurückgelegt und du entscheidest dich, ja, nochmal kurz mit meinem Mann Rücksprache halten. Ah ja, doch, wir brauchen einen Thermomix, damit das alles wieder gut funktioniert. Du kaufst diesen Thermomix und dann wird der geliefert. Und dann kommt das Gute. Wenn man viel Geld für was ausgegeben hat, dann nutzt man es auch. Das ist ungefähr so wie beim Fitnessstudio. Da zahlt man Geld, dann hält man sich auch fit. Funktioniert nicht bei jedem, aber bei vielen. Der Thermomix kommt und du fängst an, ihn zu nutzen. Du findest raus, das muss man jetzt auf Stufe 7, hier wird es geschrotet, da wird es gemahlen. Und du fängst an, Rezepte zu backen. Du fängst an, tolle neue Dinge zu entdecken. Es kommt leckeres Brot, guter Salat und die Resultate stimmen. Thermomix-Begeisterte sind so begeistert, weil sie ihr Gerät immer besser kennenlernen. Und je länger sie ihr Gerät haben, desto mehr probieren sie damit aus. Zu Weihnachten gibt es den Eierlikör, ist wirklich sehr gut, habe ich auch schon gemacht mit meiner Freundin zusammen. Und du kannst einfach so viele Dinge entdecken und es wird niemals mehr langweilig. Also man könnte das jetzt noch weiter strapazieren, aber am Schluss kauft ihr euch alle einen Thermomix, das will ich ja jetzt auch nicht unbedingt euch so manipulieren. Aber hier sind wir schon mitten in der Anbetung in Wahrheit gelandet. Ich kann nur begeistert von etwas sein, das ich wirklich richtig gut kenne. Am Anfang denke ich mir noch so, Thermomix, wofür denn? Dann lernst du den kennen. Du findest heraus, was da alles drinsteckt. Und du wirst quasi zum Verkäufer von diesem Ding, weil es einfach so genial ist. Und ähnlich ist es bei Gott auch. Es gibt einen Menschen, das sollte jetzt eigentlich noch gar nicht kommen, der nennt sich N.T. Wright. Der hat was sehr Schlaues gesagt. The closer you get into the truth, the clearer becomes the beauty, and the more you will find worship welling up within you. Ich habe versucht, es zu übersetzen. Je näher du der Wahrheit kommst, umso klarer wird die Schönheit, die du darin wahrnimmst. Und umso mehr wirst du feststellen, wie Anbetung aus dir heraus sprudelt. Du musst kennen, was du anbetest. Dann wird Begeisterung kommen. Wovon du begeistert bist, das wirst du anfangen zu loben. Wie die Besitzer des Thermomix begeistert sind von ihrem Gerät, von ihrem Thermo und jedem erzählen müssen, wie gut das ist, so geht es zum Beispiel Benny mit der Eisdiele Zeitgeist. Das ist so gutes Eis, habe ich mir so oft von ihm anhören dürfen. Da muss man einfach hingehen und er lebt es vor, indem er sich sonntags in die 10 Meter mindestens Schlange stellt, in die Sonne und sich ein Eis holt. Das ist einfach, wovon du begeistert bist, davon wirst du anfangen zu schwärmen, darüber wirst du loben. Simon lobt sein Klapprad. Ich lobe meinen neuen Hängesessel auf meinem Balkon, einfach weil es genial ist, eigentlich zu jeder Tageszeit. Ich stehe auf und ich setze mich in meinen Hängesessel. Dann schaukel ich ein bisschen in der Sonne und da kann ich Bibel lesen. Und dann komme ich abends heim und dann setze ich mich in meinen Hängesessel. Gestern Abend habe ich sogar Filme im Hängesessel draußen auf dem Balkon geschaut. Es ist einfach, man kann da drin Predigt schreiben, man kann da drin chillen, es hat keine Nackenstütze, es ist aber kein Nachteil. Man kann sogar trotz ohne Nackenstütze drin einschlafen. Ich habe es probiert. Wovon wir begeistert sind, das loben wir. Deshalb sage ich, Gott in Wahrheit anbeten heißt, ihn kennen, wie er wirklich ist und auf diese Wahrheit reagieren. Wenn du begeistert sein möchtest von Gott, dann lern ihn kennen. Wenn dir Begeisterung fehlt über diesen Gott, dann lern ihn kennen. Tu das, indem du in seinem Wort liest, indem du Dinge, neue Dinge über ihn erfährst, indem du herausfindest, wie sein Charakter ist, wie treu er ist, wie sehr er dich liebt. Wir haben heute Morgen so geniale Lieder gesungen und wenn wir das an uns ranlassen, dann wird es uns in Begeisterung bringen über ihn. Lern ihn kennen, indem du dir Zeiten mit ihm nimmst, wo du ihm im Gebet begegnest. Lern ihn kennen, indem du dich leiten lässt über den Tag hinweg von ihm und staune, was er tut. Boah, da wollte ich das tun, dann habe ich das getan und dann wurde alles so, boah Gott, was hast du gemacht? Ich hätte es selbst nie so gemacht, aber du hast es wunderbar gemacht. Kennst du deinen Gott? Nimmst du dir Zeit, ihn kennenzulernen? Und neu begeistert zu werden von dem, wie er ist. Denkst du drüber nach, über die Dinge, die er getan hat, gute, geniale Dinge in deinem Leben? Suchst du ihn, so wie er wirklich ist? Bist du hungrig nach der Wahrheit über seine Person, das, wie er tatsächlich ist? Oder reicht es dir aus, einen Gott in der Box zu haben? Danke, Priska, für dieses Bild heute Morgen. Der einfach in das reinpasst, wie du dir deinen Gott vorstellst. Bist du bereit, Gott außerhalb deiner Box zu lassen? Sodass er vielleicht auch manchmal Dinge sagt, die unangenehm sind. Oder wo Veränderung angebracht ist. Aber noch viel mehr, ich glaube, die Angst, ja, die ist manchmal da. Was passiert, wenn ich Gott aus meiner Box rauslasse? Was wird er dann von mir verlangen? Was will er von mir fordern? Was wird er mir nehmen? Aber ich glaube, viel mehr werden wir überrascht über die Größe und die Schönheit und das Unfassbare, was wir uns bisher nicht vorstellen konnten über ihn. Ich glaube, keiner von uns hat Gott wirklich in der Größe erfasst, wie er ist. Wir würden es gar nicht fassen. Aber ich möchte dich und mich heute Morgen herausfordern, wirklich uns darauf einzulassen, Gott zu suchen und ihn zu finden, so wie er ist, und uns überraschen zu lassen über seinen Charakter. Lass dich auf ihn ein und fang an, ihn in Wahrheit, nämlich in der Wahrheit über ihn selbst anzubeten. Das Wort Wahrheit, das hier ist, hat aber noch eine zweite Dimension. Diese Dimension ist Wahrhaftigkeit. Und hier möchte ich euch einen Traum erzählen, den ich diese Woche hatte. Also, ich arbeite in einer Zahnarztpraxis und in dieser Zahnarztpraxis, in meinem Traum, war ich am Arbeiten und man macht da so alle möglichen Dinge. Unter anderem bekommen Patienten, die keine Zähne haben, da dann Prothesen angefertigt. Und in meinem Traum war auch ein Patient, der hatte eben oben nichts mehr und der hat jetzt seine neue Prothese bekommen. Und der Zahnarzt, mein Chef, der hat eben die Prothese noch anprobiert, so rein, sitzt, passt, alles fest, geht es. Ja, muss nur noch mal kurz überpoliert werden, wieder raus aus dem Mund. Hier, Silke, nehmen Sie mal, gehen Sie ins Labor und ich nehme diese Prothese, mit Handschuhen natürlich, nehme diese Prothese in meinem Traum und laufe ins andere Zimmer, ins Labor und ich gehe so über den Flur und hoppla, tschick, beiß ich in diese Prothese rein, Prothese ist kaputt. So, was jetzt? Ich stehe da mit dieser kaputten Prothese und denke mir so, ganz neu, hat gepasst, war da, wie komme ich da wieder raus, wie erkläre ich denn jetzt meinem Chef, dass diese Prothese kaputt ist? Ich denke mir so, ja, muss ich halt einfach ihm sagen, dass sie kaputt gegangen ist. Im nächsten Moment denke ich, oh nee, ich kann es einfach nicht, weil ich will ja auch nicht lügen. Und dann müsste ich ja meinem Chef erklären, dass ich die Prothese, die gerade eben noch im Mund des Patienten war, dass ich da reingebissen habe, warum auch immer, wie soll ich denn das erklären. Also ihr seht meine Misere. Es war einfach ein ganz
ganz schreckliches Gefühl. Du willst die Wahrheit sagen, du willst erklären, wie es passiert ist, aber es ist einfach nur obermäßig peinlich und du bist so versucht, einfach nur zu sagen, ja, ist mir runtergefallen oder was weiß ich, wie die jetzt gerade zerbrochen ist, aber Entschuldigung, Herr Doktor, ich lief da so über den Flur und habe dann aus Versehen in die Prothese reingebissen, kommt irgendwie nicht so cool. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber dieses Gefühl, dass man irgendwie ehrlich sein will, aber die ganze Wahrheit dann doch irgendwie ein Ticken zu viel ist, ist sehr herausfordernd. Weiter will ich euch noch eine Geschichte aus einem Buch vorlesen. Und zwar aus einem Roman, den, wie heißt er, Jane Pottock geschrieben hat. Und der Name des Romans ist Mein Name ist Asher Lev. Es geht um einen jüdischen Jungen, der sehr talentiert ist, der kann sehr gut malen, der hat einen sehr religiösen Vater und dieser Vater hält überhaupt nichts von Kunst, sowas gibt es in seiner Familie nicht. Aber Asher Lev entdeckt sein Kunstwerk und fängt an, sich einfach über Grenzen hinwegzusetzen und der zu sein, der er tatsächlich ist. Und daraus möchte ich euch was vorlesen. Er hat mittlerweile einen Mentor, der ihm hilft, einfach sein Talent zu entdecken. Der Mentor sagt, 2 Tage später fragte er mich, was malst du da? Ich erwiderte, einen Klassenkameraden. Hast du ihn? Ich schwieg. Du hast ihn, aber traust dich nicht, deinen Hass zu malen, richtig? Ich sagte nichts. Es ist ein verlogenes Bild. Es riecht nach Feigheit und Unentschlossenheit. In der Kunst wird Feigheit und Unentschlossenheit in jedem Pinselstrich sichtbar. Wenn du ihn hast, dann male deinen Hass oder male ihn überhaupt nicht. Man muss nicht alles malen, was man fühlt. Aber wenn du dich entschieden hast, etwas zu malen, dann musst du die Wahrheit malen. Dieser Junge in deiner Klasse, der hänselt dich. Ich nickte. Er ist gemein zu dir, er lacht dich aus. Ich nickte. Diese Punkte in seinem Gesicht, sind das Pickel? Ich nickte. Und du hast ihn. Ich nickte. Dann mal ihn so, wie du über ihn empfindest. Nutze deine Linien und Farben und Formen, um dich einfach und klar auszudrücken, verstehst du? Später kam er wieder und begutachtete mein Gemälde. Langsam nickte er. Es ist ein ausgezeichnetes Bild. Nüchtern schaute er mich an. Von dir, Asher Lev, möchte ich nicht gehasst werden. Wenn du dich entscheidest, vor Gott zu kommen, dann komm aufrichtig, dann komm ehrlich. Komm vor ihn nicht mit Halbwahrheiten, mit dem, was du glaubst, was er gerne von dir hören würde. Beweg dich nicht auf eine Art und Weise, wie es gerade überhaupt nicht deinem Inneren entspricht, sondern komm vor ihn, so wie du wirklich bist. Ganz plank, ganz nackt, ohne irgendwas, das da noch vorzutäuschen wäre, weil er kennt dich. Er weiß, wie es in dir aussieht. Dort, wo Wut und Ärger in dir ist, da kannst du es nicht vor ihm verstecken. Dort, wo Zweifel und Ängste sind, da weiß er es. Und du brauchst ihm nicht die Große spielen oder den Großen spielen, weil er weiß ganz genau, wie es in dir aussieht. Wenn du das Gefühl hast, er ist gar nicht da, dann trau dich, ihm das zu sagen. Komm wahrhaftig vor ihn. Komm mit all deinen Gedanken. Jesus sagt, wer ein wahrer Anbeter sein möchte, muss wahrhaftig sein. Ich bin nicht immer ekstatisch und begeistert von Jesus, obwohl ich es gern wäre. Ich sehe nicht immer seine Größe und seine Schönheit vor Augen, obwohl ich das gern würde. Ich erkenne nicht immer, welche Macht er hat und was er in meinem Leben getan hat, obwohl ich das gerne immer erkennen würde. Anbetung heißt nicht, ihn anzulügen und sagen, Gott, du bist so groß, ich liebe dich über alles, wenn du das gerade gar nicht empfindest. Anbetung hat was mit Gefühlen zu tun. Anbetung, die höchste Anbetung findet statt, wenn wir ihn deutlich sehen und wenn unser Herz begeistert ist von ihm. Aber wenn dein Herz gerade nicht begeistert ist von ihm, dann ist wahre Anbetung nicht so zu tun, als wärst du gerade begeistert von ihm. Dann ist wahre Anbetung, vor ihn zu kommen, zu sagen, ich wäre gern begeistert von dir. Wenn du sagst, aber ich bin gerade so leer und so neutral Gott gegenüber, mir fehlt sogar das Wollen, aber irgendwie will ich wollen, dann komm vor ihn und sag, Gott, ich will gerne wollen, dass ich begeistert von dir bin. Versuch vor ihm auszudrücken, genau das, was gerade in deinem Herzen ist. Das ist da drin, anbeten. Im Geist, du musst zu seiner Familie gehören. Du musst Einlass bekommen in diesen Thronsaal vor diesem König. Und wenn du dann vor diesem Thron bist, dann erkenne ihn, wie er wirklich ist. Schau dir seine Schönheit an. Alles, was ihn ausmacht, der Prunk und auch die Gnade und die Liebe. Und der nächste Schritt ist, komm wirklich genau so, wie du bist. Gott kann mit dir umgehen, er kennt dich. Ich will euch heute Morgen Mut machen, genau das zu tun, indem ich einen Psalm von David vorlese. David hat es sehr gut gemacht. Er hat ziemlich oft sehr deutliche Worte gefunden, wie er sich gerade vor Gott fühlt. Und er hat es in Liedern zum Ausdruck gebracht. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, diese Zeit jetzt im Anschluss zu nutzen, wirklich vor Gott zu kommen, so wie du bist. Wenn du gerade total begeistert von ihm bist, zeig ihm das, sag ihm das. Ob du dich zu Boden wirfst oder ob du tanzend durch die Gegend springst, tu es, wenn du gerade im Zweifel bist und nicht weißt, wie du mit ihm umgehen sollst oder was du über ihn denken sollst, sag ihm genau das. Komm ehrlich vor ihn. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nichts sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat.